Mut zur Mitte und auch Mut, das auszusprechen, was die Mehrheit so empfindet.
Kommunikationspuls von und mit dem Kommunikationsexperten Dr. Thorsten Klein. Er kandidiert in seiner Heimatstadt Saarlouis als Oberbürgermeister. Er ist Mitglied des Saarländischen Landtages und er ist auch Mitglied im Bundesvorstand der CDU Deutschland. Und ich freue mich sehr, dass er heute für den Kommunikationspuls Zeit hat. Lieber Marc Speicher, herzlich willkommen.
Hallo lieber Thorsten, schön bei dir sein zu dürfen.
Da wir uns ja schon eine Weile kennen, haben wir uns auf das Du verständigt, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja nicht wissen, aber sie sollten es. Deswegen bleiben wir beim Du. Also Marc, schön, dass das funktioniert, insbesondere weil ich ja weiß, Politikern wird ja gerne nachgesagt, die schaffen wenig und kriegen viel Geld. Da ich ja selbst 10 Jahre in diesem politischen System drin war, ich finde, es ist umgekehrt so. Also danke für deine Zeit.
Naja, also das mit Geld ist okay und angemessen, aber ich sag mal, man weiß vorher, wenn man sich auf das Geschäft einlässt, dass es eben viel Arbeit ist und wenig Freizeit. Aber ich sag mal, wenn man die Gelegenheit hat, ich sag mal, das Hobby ein Stück weit zum Beruf zu machen, dann ist das eigentlich sehr viel wert für mich.
Wo kommt denn der Antrieb her, sich politisch zu engagieren? Das ist ja was, was nicht mehr ganz so modern ist.
Ja, ich finde nochmal, es gibt so viel zu verändern in der Gesellschaft, es gibt so viel zu verändern im Positiven, dass das für mich auch sehr früh auch klar gewesen ist, mit 14, 15 mich einzubringen, mich zu engagieren. Ich war vorher im Sport unterwegs, Fußball, Tennis, Messdiener, habe Klavier gespielt, aber ich sag mal, in der Politik was verändern zu können vor Ort, die Bedingungen zu verändern. Das ist ein Stück weit das Thema Gerechtigkeit, was mich umtreibt. Dass derjenige, der fleißig ist, sagen wir mal, mehr hat als derjenige, das eben mit ist. Das ist so ein bisschen meine Triebfeder, weil ich es auch selbst im Elternhaus so erlebt habe. Alle engagiert im Kinderchor, Kirchenchor, im Pfarrgemeinderat, Politik, Kirchenchor und so weiter. Der Opa hat den VdK hier bei uns vor Ort gegründet. Also, sagen wir mal, sich einbringen für andere, für den Mitmenschen, das hat man so einfach mit der Muttermilch aufgesogen und deswegen konnte man sich schlecht dagegen wehren.
Nun ist ja die Zeit, in der wir leben, für uns zumindest mal eine bewegende, weil wir, sagen wir, das Stärken der Ränder erleben. Ich finde, es ist umso schwieriger, sich politisch zu engagieren, weil sobald man ja ein Wort sagt, ist man ja direkt in einer Ecke drin, egal ob links oder rechts. Wie erlebst du das denn?
Also ich sage mal, Mut zur Mitte, das betrifft die große Politik, das betrifft die Politik vor Ort. Sagen wir, es gibt eine Tendenz und eine Versuchung, auch vieler oder mancher Kolleginnen und Kollegen, sagen wir, Dinge pointierter, als es in der Kommunikation vielleicht notwendig ist, dann auch zu benennen, zu kommunizieren. Das halte ich für keine gute Entwicklung. Das heißt, am Ende merken Bürger, glaube ich, dann doch, was ist mittel- und langfristig realisierbar, was ist wirklich ernst gemeint und was ist dann vielleicht wirklich nur das Aufgreifen von aktuellen Stimmungen. Das ist so ein Stück weit ein Punkt, wo ich sage, man muss nicht jede aktuelle Entwicklung kommentieren und im Prinzip das Vorbeirauschen des Newsfeed und man kommentiert Dinge, ohne sich aufs Machen zu konzentrieren. Und das ist so ein bisschen mein Ansatz, machen statt reden. Das heißt, Dinge versuchen umzusetzen und wenn es eine Erfahrung der Wirksamkeit gibt, zwischen dem, was gerade anliegt und was eben auch tatsächlich dann auch geändert wird oder zumindest versucht wird zu ändern, das führt dazu, dass Bürger auch sagen, okay, wir haben auch Vertrauen in diejenigen, die eben auch Entscheidungen politisch treffen. Und deswegen ist, glaube ich, dieser langfristige Ansatz richtig. Insofern Mut zur Mitte, auch Mut zum Kompromiss. Kompromiss ist heute vielerorts ein Schimpfwort. In der Demokratie ist der Kompromiss eigentlich das Ziel dessen, was auch umzusetzen ist. Und insofern Mut zur Mitte und auch Mut zum Kompromiss und trotzdem auch Streiten in der Sache. Bin immer für jede Diskussion gerne zu haben, aber in der Sache. Und dann kann es auch mal hoch hergehen und dann trinkt man Kaffee zusammen oder ein Bier und dann sind die Dinge auch wieder bereinigt. Aber in der Sache muss man auch sich auseinandersetzen.
Mir fallen direkt so zwei, drei Themen ein. Ich würde gerne mit einem weitermachen, nämlich mir hat mal ein alter Haudegen erzählt, wir haben uns früher im Landtag auch gekappelt vor laufender Kamera. Wir waren auch giftig aufeinander, aber wir standen danach beim Bier zusammen und haben die Entscheidungen getroffen, die für das Land von Bedeutung sind, und zwar parteiübergreifend. Ist das heute auch noch so?
Ja, also ich sag mal, das glaube ich schon. Also ich sag mal, jetzt kann ich es erst seit 7 Jahren beurteilen, erst oder schon. Habe es erlebt als Abgeordneter in der Mehrheitsfraktion, erlebt als Abgeordneter in der Opposition nach vielen Jahrzehnten anderer Mehrheiten. Und ich glaube schon, dass man erkennt, sowohl im Lager der anderen Fraktionen oder der anderen Fraktion in unserem Falle, wie im eigenen, wer hat ernsthaft ein Anliegen politisch, wer ist wirklich inhaltlich unterwegs und wer liest nur die Rede ab, die er vielleicht von irgendeinem Mitarbeiter geschrieben bekommen hat. Und deswegen fallen mir auch einige Beispiele ein von Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel auch der SPD-Fraktion im Landtag, wo man inhaltlich anderer Auffassung sind, Dinge auch natürlich pointiert formulieren, aber trotzdem einander auch zugestehen und voneinander wissen, dass eben der andere ein ernsthaftes Interesse hat an Industriepolitik, an Wirtschaftspolitik. Und ich glaube, das ist schon eine Sache, die auch wichtig ist in der Politik.
Jetzt handelt der Podcast Kommunikationspuls ja sehr viel von Kommunikation. Wie viel politische Kommunikation musst du denn leisten? Also wie viel von dem, was du tagsüber machst, ist denn, ich sag mal so, Sacharbeit und wie viel davon ist denn kommunikative Arbeit?
Also ein Lehrer wie Thorsten Pleil würde mir jetzt sagen, man kann nicht kommunizieren. Das ist immer so die Planfolie in der Präsentation. Aber ich sage mal, das hängt natürlich auch ab von der aktuellen Zeit. Ich sage mal, jetzt ist man ist man jetzt wenige Tage vor einer Direktwahl. Ich sage mal, dort ist natürlich die Kommunikation hat einen weitaus höheren Stellenwert als die inhaltliche Arbeit. Das ist vorher erfolgt. Wir haben uns festgelegt auf einige Kernpositionen und die zu kommunizieren in verschiedener Art und Weise ist dann eben auch eine der Hauptaufgaben in einem Wahlkampf. Aber trotzdem, Kommunikation ohne Kern, Kommunikation ohne Inhalt kann nach meiner Überzeugung nie funktionieren. Und deswegen ist es momentan sicherlich ein höherer Anteil an Kommunikation, als das sonst der Fall ist. Aber noch beide Arten der Politik machen auch große Freude, sind auch notwendig. Und insofern, jetzt ist eine Zeit, wo man kommuniziert, in der auch die Aufmerksamkeit natürlich auch bei den Bürgern höher ist, für die Kommunikation politisch dann empfangbar zu sein, als vielleicht zu anderen Zeiten.
Wie schwierig ist es denn, diese Inhalte zusammenzukriegen, bevor man kommuniziert? Insbesondere in Zeiten, in denen ich den Eindruck habe, wir orientieren uns ja immer nur noch nach Minderheiten.
Ich glaube, die inhaltlichen Punkte sind vielleicht sogar einfacher. Ich sag mal, die ergeben sich aus den Notwendigkeiten, die es gibt. Ich glaube, eine Orientierung an Minderheiten ist nach meiner Auffassung stärker getrieben, sagen wir mal, durch die Vermittlung von politischer Arbeit. Man kann das auch nachvollziehen. Ich sag mal, Clickbaiting, das zählt halt einfach die Aufrufzahl im Internet, auf Social Media, das ist der Gradmesser für Medien. Nicht mehr oder weniger die verkaufte Auflage, sondern einfach im Prinzip, was bringt Schlagzeilen. Das kann man gut finden, schlecht finden, das ist halt so. Trotzdem ist das eine Aufgabe, auch glaube ich, insgesamt auch für den Journalismus, wo es auch glaube ich schon so einen kleinen Trendumkehr gibt, dass eben vielleicht ein Bezahlmodell für Journalismus trotzdem sinnvoller ist, als dass die Einnahmen ausschließlich über Reichweite, dann über Werbung finanziert werden. Also das wäre meine Antwort, ja.
Bist du denn in der politischen Kommunikation überhaupt noch auf diese klassischen Medien angewiesen, weil du ja selbst in der Lage bist, über soziale Netzwerke, Webseiten, Newsletter, Podcasts und so weiter deine eigenen Medien zu produzieren?
Es hat sicher abgenommen. Also als ich 98 angefangen habe, mich ehrenamtlich zu engagieren in der Politik, erinnere ich mich, dann war ich auch relativ schnell Vorsitzender von verschiedenen Organisationen. Dann habe ich noch die Pressemitteilung daheim am stationären PC geschrieben, ohne Internet, habe das ausgedruckt und bei der Saarbrücker Zeitung eingeworfen und darauf gehofft, dass es dann jemand abtippt und es am nächsten Tag oder 2 Tage später dann erscheint. Wenn ich persönlich in der Redaktion in Saarlouis in der Adlerstraße war, dann saßen da ungefähr 8 oder 10 Mitarbeiter, Redakteure, Sekretärinnen und so weiter. Das ist 20, 25 Jahre her und halt eine ganz andere Welt als heute. Aber wenn man die Antwort ist schon, es ist schon wichtig, man ist angewiesen auf die veröffentlichten Medien, auf Journalisten, einmal für einen Austausch, weil es ja auch ein Fachpublikum ist, was sozusagen über Hintergrundgespräche, andere Punkte, wo man auch ein hohes Wissen hat, Dinge auch einschätzen kann, mal im Austausch dann auch profitiert gegenseitig. Aber natürlich so eine Schlagzeile in der Saarbrücker Zeitung oder auf SR oder im aktuellen Bericht ist natürlich schon wichtig. Und trotzdem ist der Anteil vielleicht geringer als noch vor 15 Jahren, wenn man auch eine eigene Reichweite dann eben auch generiert und entweder über organisches erreichen oder eben dann mit Werbebudget eben auch dann Botschaften setzen können. Aber trotzdem weiterhin hohe Bedeutung auch von Journalismus, auch auf Landesebene und auf Stadtebene.
Wie ist das denn in den sozialen Netzwerken mit deinen Kanälen? Bespielst du die selbst? Hast du ein Team und alles, was dort veröffentlicht wird, ging das vorher durch deine Freigabe?
Also ich bin ein bisschen, also es wirkt dann oftmals langsam und nachlässig, weil ich es in der Tat wirklich selbst mache. Jetzt in der akuten Wahlkampfzeit gibt es eine ganz liebe Kollegin, die es auch gut kann, die ein bisschen unterstützt und Fotos macht, Videos macht, Tweets erstellt, auch mal einen Beitrag dann über die Parteiseite postet, die ich dann entweder reposte oder sie nimmt mal kurz das Handy, aber der Standardfall, 9 von 10 meiner Postings sind selbst gemacht. Man sieht das daran, wenn man ein halber Tag ist, in dem vielleicht weniger externe Termine stattfinden, ist parallel der Output auf Social Media ein bisschen höher, weil ich die Zeit dann so nutze. Aber 9 von 10 Postings, eigene Arbeit. Und was dann sonst gepostet wird, ja, sehe ich nochmal kurz, was auf der Parteiseite erscheint. Aber das war schon wichtig, das auch wirklich selbst zu machen, weil man es auch merkt dann, ob das die eigene Sprache ist oder ob es ein anderer Stil ist.
Wie muss denn politische Kommunikation im Jahre 2024 sein?
Ehrlich muss es sein, Lügen haben kurze Beine. Es gibt gerade ein aktuelles Beispiel, auch hier vor Ort, wo sozusagen dann das anders versucht wird. Ich bin der festen Meinung, Kommunikation muss ehrlich sein. Ja, die muss auch ein Stück weit schnell sein, aber vor allem auch authentisch, weil Leute eben auch merken, ist jemand so, wie er im echten Leben ist, oder wirkt das nur aufgesetzt? Insofern, ich glaube, authentisch ist das Wichtigste. Die Schnelligkeit weiß ich gar nicht so. Und natürlich muss es auch nochmal Freude machen, einem Kanal zu folgen.
Ehrlich, schnell und authentisch. Bedeutet das, über jedes Stöckchen zu springen, was hingehalten wird?
Also man muss auch Nein sagen. Ne? Es gibt ja dann gerade im Wahlkampf ganz viele, die sagen, das willst du noch machen und das noch, reagier hier ganz schnell. Und das ist meine Art nicht. Also es passiert jeden Tag irgendwas. Es gab, und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum Bürger auch dann ein Unwohlsein empfinden und eine wachsende Unzufriedenheit empfinden, wenn sich Politik zu großen Teilen daran erschöpft, Geschehnisse zu kommentieren. Man müsste eigentlich schon längst irgendwas gemacht haben, aber dann in der Realität eben Abläufe viel langsamer sind, als es dann angekündigt wird und auch scheinbar gemacht wird. Also insofern, man muss nicht über jedes Stöckchen springen. Ich glaube, dass wenn man sich ein bisschen zurücknimmt und versucht auch eigenen Content zu verbreiten, aber vor allem auch mit jedes Geschehnis auf X dann zu kommentieren, das ist einfach nicht meine Art. Also mein Twitter-Einsatz hat sich sagen wir sehr wirklich rasch auf null gesetzt, weil es einfach eine Geschichte ist. Ja, den ganzen Tag irgendwas zu kommentieren, auf den Punkt zu bringen, damit es möglichst eine hohe Reichweite bringt, hat ja, ist nicht, glaube ich, das, was am Ende Leute auch dann wollen. Aber trotzdem, ja, ich glaube, das ist einer der Gründe für hohe Unzufriedenheit auch bei den Leuten.
Du hast ja eben schon gesagt, dieses Unwohlsein bei den Bürgern kommt aus deinem Gusto auch daher, dass bei einem Ereignis danach sehr viel kommentiert wird, es aber nichts passiert. Wir haben ja in Mannheim einen Polizistenmord durch einen Afghanen, dessen Asylantrag abgelehnt worden war. Dort liest man dann, wir sind in Gedanken bei den Familien. Ich will das mal so plump formulieren, was hilft das denn der Familie noch?
Ja, also das, sagen wir, natürlich gibt es eine Betroffenheit, die auch ganz, ganz viele Menschen so empfinden, die ich genauso empfinde. Das war ein junger Mann, Ende 20. Ich habe vor einigen Monaten selbst Nachtschicht gemacht bei der Polizei hier in Saarlouis auf der Polizeiinspektion. Das kann immer passieren, das weißt du vorher nicht, wenn du auf dem Einsatz wärst, was dich erwartet. Das sind alles Leute Mitte 20 bis Mitte 30, die dann unterwegs sind. Das macht betroffen. Aber ob es dann immer sozusagen die öffentliche Bekundung sein muss, wenn es nicht gerade jetzt erwächst aus einer Verantwortung, sagen wir, wenn das ein Polizist aus dem Saarland gewesen wäre und man sich als Abgeordneter aus dem Saarland äußert, ist das ein ganz anderer Fall. Ich glaube, nochmal Wirksamkeit von Politik und nochmal auch der Versuch der Lösung von Problemen und die tatsächliche Lösung von Problemen. Das ist das, was am Ende eben auch der Politik Kompetenz bringt. Und wenn ich gucke, dass wir ein Misstrauen in Politik und Politiker haben, wie das noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik der Fall gewesen ist, Kompetenzzuschreibungen, dann liegt die Union irgendwo bei 12, 13% der löst die Probleme des Landes der Zukunft. Die Probleme in der Zukunft des Landes liegt die Union bei 12, 13%, die SPD bei 7, die AfD bei 7, die Grünen irgendwo bei 5. Das heißt, 7 von 10 Leuten sagen, keine der Parteien ist mehr in der Lage, die Probleme des Landes zu lösen. Und das hat, glaube ich, schon damit zu tun, dass eben auch diese Art und Weise, über jedes Stöckchen, wie du eben gesagt hast, zu springen, doch sehr hoch ist und man sich dem doch einigermaßen auch dann versuchen sollte zu entziehen. Beispiel Bundesvorstand. Als ich damals reingekommen bin, Anfang 21, danach kam die Wahl, Laschet oder Söder im Bundesvorstand, in der Bundestagswahl, die für uns schwierig gewesen ist. So, natürlich, dann kommen Anrufe von Spiegel, FAZ und so weiter, die sagen: Hier, bringen Sie Dinge mal auf den Punkt, für den aussprechen, für den aussprechen, im Wahlkampf irgendwas twittern oder an der Zeitung geben. Dann läufst du, dann bist du bundesweit in den Schlagzeilen. Ob das dann deiner eigenen Partei unbedingt was nützt, Kommunikation auf zu Lasten der eigenen Kollegen zu machen, das glaube ich nicht und bin da eher ein Anhänger dessen, dass man Dinge auch so mal kommunizieren muss, wenn es dafür Gründe gibt. Aber das zu Lasten Dritter zu machen, was so am meisten Reichweite grundsätzlich bringt, das lehne ich schon ab. Ähnlich Landtagswahl 22, Prozess der Aufarbeitung auch für uns hier vor Ort als CDU Saarland. Aber das muss intern passieren. Das muss in den Gremien passieren und mit den Mitgliedern passieren, die eben auch dann in der Partei sind oder gewählte Vertreter sind in Gremien. Aber das öffentlich zu machen, glaube, dass da haben wir auch als CDU Saar zum Glück und auch beibehalten eine andere Tradition als in anderen Landesverbänden der CDU.
Wie viel der politischen Kommunikation, wir haben jetzt sehr viel über digital und auch über klassische Medien gesprochen, ist denn noch digital und wie viel ist denn noch analog?
Ich glaube, die Grenzen verschwimmen. Also das, sagen wir, es gibt eigentlich kein nennenswertes Printmedium mehr, was nicht auch wirklich, sagen wir, einen Auftritt auf Social Media oder im Internet hat, der auch dann ein ähnliches Niveau hat, gibt ganz wenige Ausnahmen. Ich sage mal, das Forum ist sehr erfolgreich. Print liegt in vielen Praxen und Haushalten und Autohäusern, hat eine extrem hohe Reichweite im Print und ist vielleicht dann online eher schwach aufgestellt. Aber sagen wir mal, aus meiner Sicht kann man es eigentlich schwer trennen. Ich würde es mal auf der Ebene jetzt, in denen ich tätig bin, also 50-50 einschätzen. Ja, obwohl eigentlich eher 70-30 digital. Ja.
Eher 70-30 digital, ja? Das bedeutet, du hältst dich mehr in digitalen Welten auf als in analogen?
Selbst ist es eher 50-50, aber in dem, was an Output geht, eher 70-30. Ja.
Hm, verstehe. Wie wichtig ist denn noch der direkte Kontakt zu dem einzelnen Menschen? Und sind die Menschen denn überhaupt noch gewollt, dass da jemand an der Tür klingelt und sagt, hallo, ich will künftig dein Oberbürgermeister sein?
Also es gibt einen großen Unterschied, ob Bundestagswahlkampf ist oder OB-Wahlkampf. Sag mal, ich habe auch jetzt noch mal auch bei den Flugblättern und Flyern, die wir erstellt haben, früh gemerkt, es gibt ein hohes Interesse der Bürger, welches sind die Kandidaten für das OB-Amt. Und der alte Grundsatz, ganz viele Fotos, wenig Text, der gilt eigentlich im Moment nur eingeschränkt, weil die Leute wirklich ein hohes Interesse haben. Was hat er vorher gemacht? Was hat er vor mit der Stadt? Wo kommt er her? So, das ist also schon ein großer Unterschied. Insofern hohes Interesse insgesamt auch bei Direktwahlen, Bürgermeister, OB-Wahlen. Natürlich gibt es dann so eine kleine Lücke bei den Landratswahlen, die, sagen wir mal, wenn die alleine stattfinden und stattgefunden haben, irgendwo zwischen 20 und 25% Wahlbeteiligung auch dann haben. Aber egal ob Bundestagswahl oder OB-Wahl oder Landtagswahl, ich glaube, die Leute schätzen schon wert, wenn jemand auch fleißig ist, von Haus zu Haus geht. Und da ist in 9 von 10 Fällen die Resonanz nicht negativ, sondern positiv. Und schlecht ist die Antwort, wählen gehen wir. Das heißt, man geht wählen, aber man selbst hat keine Chance. Aber am liebsten hat man natürlich die Antwort, wir wollen schon wählen und handlich gewählt. Insofern, aber da würde ich sagen, nur Mut, auch von Haus zu gehen. Das ist halt das, was Politik ausmacht, was auch Spaß macht. Wenn es eine negative Resonanz gibt, dann ist das Teil des Geschäfts. Und wenn es negative Resonanz gibt im Sinne von diskutieren, was Leute gar nicht mögen, und deswegen bin ich da auch Verfechter offener Worte. Es kommt aber mal vor, dass man eine andere Meinung hat oder ein Bürger eine andere Meinung hat, dann kann man darüber diskutieren. Aber man sollte nicht das Fähnchen im Wind sein, sondern sollte auch seine Position vertreten. Das ist am Ende das, was Bürger nach abverlangt, dass man sagt, okay, der hat eine andere Meinung als ich, aber er redet mir nicht nach dem Mund. Das ist das Allerschlimmste, was ein Politiker machen kann.
Wir werden ja mit jeder Wahl, insbesondere an den Straßenlaternen, herausgefordert. Da strömt ja jede Menge Informationsflut auf uns ein. Wie nimmst du das denn wahr? Sind diese Plakate an den Straßenlaternen noch in? Sind die noch modern? Braucht man die noch?
Also, wenn es, ich habe in meinem Leben tausende Plakate gehangen, momentan lässt die Zeit hinzu, da habe ich zum Glück viele Freundinnen und Freunde und Kollegen, die das übernehmen. Es ist halt Demokratie, so, und das sage ich auch ganz, ganz offen. Das muss geordnet passieren, das darf nicht ausarten, es dürfen keine Bäume beklebt sein, es dürfen keine Straßenschilder verdeckt werden, aber ich sage mal, in Nordkorea gibt es keine Wahlplakate, jedenfalls wenn dann nur ganz große, und dann reichen die Stadien auch nach Läden oder so. Also Demokratie heißt Wettbewerb, und das heißt auch, dass Parteien auch werben. Und deswegen bin ich Verfechter auch, dass sich die Politik nicht selber kleiner machen sollte, als ein Zirkus oder als ob irgendeine Band in die Stadt kommt. Da sollte man auch wirklich sagen, das zählt zur Demokratie mit dazu. Und das Zweite ist wirklich, es gibt ja auch Studien, die das ja auch untersucht haben. Aktuell ist mal eine in Erinnerung der Konrad-Adenauer-Stiftung, die Überschrift trägt, wer klebt, bleibt. Also das heißt, auch die Kommunikationsforschung, die mir bekannt ist, zeigt auch, dass Wahlplakate also eine sehr, sehr hohe Relevanz auch haben dann in der Politik, in der Kommunikation.
Spannend. Wenn wir mal so das Gespräch ein wenig Revue passieren lassen, Marc, was nimmst du denn für dich mit zusammengefasst, was politische Kommunikation in diesen Zeiten ausmacht?
Also für mich hat das Gespräch nochmal gebracht und unser gemeinsamer Austausch, dass wirklich das authentisch sein ganz wichtig ist, dass eigentlich, sagen wir, immer andere Kanäle dazugekommen sind in den letzten Jahrzehnten. Und so wichtig digitale Kommunikation ist, desto wichtig oder genauso wichtig bleiben auch andere Kanäle, ob das Radio ist, ob das die Plakatwerbung ist, ob das der Flyer in der Haustür ist, ob es der direkte Austausch ist. Das heißt, es ist eigentlich heute viel schwerer zu kommunizieren, weil es eben immer mehr Kanäle geworden sind, weil die Budgets in keinem Fall in dem Maße gewachsen sind, wie das dann vielleicht auch dann so wäre. Also das heißt, man muss wirklich Prioritäten setzen und haben auch selbst bei uns manches nicht gemacht, was vielleicht wünschenswert gewesen wäre. Aber also Schwerpunkt setzen ist wichtig, authentisch sein, direkter Kontakt ist wichtig und gute Kommunikation kann auch nur erwachsen aus guten Inhalten. Ansonsten ist das eine leere Hülse und dann kommuniziert man Luftblasen und das ist, da muss niemand Kommunikationsexperte sein, das kriegen Leute zum Glück früher oder später auch raus und deswegen Kommunikation ohne Inhalt ist eine Luftblase und die trägt nicht sehr weit. Das ist so für mich das Resümee aus unserem Gespräch heute.
Ich habe mal gelernt, aus Scheiße kann man kein Gold machen.
Genauso ist es. Jedenfalls nicht dauerhaft. Das konnte
Jedenfalls
dann
nicht da.
schon.
Lieber Marc, dann vielen lieben Dank für die Einblicke. Vielen Dank für dein Engagement für unsere Gesellschaft. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch einige, viele mehr bräuchte, die sich nochmal für unsere Gesellschaft engagieren, damit die Ränder nicht weiter stark werden, damit wir wieder zur Mitte zurückkehren und damit das Land wieder das sein kann, was es mal war, nämlich eine stolze Demokratie, ohne dass jeden Tag Einflüsse passiert sind, die an den Grundfesten rütteln. So zumindest ist meine Wahrnehmung.
Genau, also Mut zur Mitte und auch Mut, das auszusprechen, was die Mehrheit so empfindet. Das, glaube ich, ist auch ein Resümee, was darüber hinaus sehr wichtig ist. Das stimmt.
Dann besten Dank, Marc, und viel Erfolg und viel Kraft für die politische
Jawohl.
Arbeit.
Vielen Dank. Mach's gut, Thorsten. Ciao.
Danke, ciao.